Dann kommen die Worte des Messias, die prophetisch durch David gesprochen wurden, und zwar 1000 Jahre, bevor dieser kam. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Werfen wir nun wieder einen Blick in die Studienhilfe, Seite 12, und greifen wir die einzelnen Punkte heraus. Wir haben uns bereits mit dem Grund beschäftigt, warum der Autor Psalm 40 zitiert und dass er das Zitat auf das Opfer Jesu bezieht. Ich halte es für wichtig, die Motivation Jesu festzuhalten, die in dieser prophetischen Schriftstelle offenbart wird. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wir könnten uns einige Passagen aus dem Neuen Testament ansehen, die diesen Punkt unterstreichen. Zunächst einmal Johannes 4,34. Wir steigen ein nach der Unterhaltung, die Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen geführt hatte. Die Jünger boten ihm zu essen an, aber er sagte, er sei nicht mehr hungrig. Als sie nachfragten, warum, gab er ihnen folgende Antwort: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe oder besser noch vollende. Es war also die oberste Motivation Jesu auf Erden, den Willen Gottes zu tun und die ihm zugeteilte Aufgabe zu vollenden. Das wird auch im Psalm 40 deutlich, wenn es heißt, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Überdies war der Wille Gottes für Jesus bereits im Voraus in den prophetischen Schriften dargelegt worden. Jesus bekräftigte nicht nur durch seine Lehre die Autorität der Schrift, ja in gewisser Weise tat er das noch mehr durch sein Leben, da alles, was er tat, getan wurde, um die Schrift zu erfüllen. Sehen wir uns hierzu zwei aussagekräftige Stellen in Matthäus 26 an. In Vers 24 sagt Jesus über den bevorstehenden Verrat an ihm: Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Jesus hatte keine Alternative. Er musste gehen, weil es so geschrieben stand. Für mich ist es die eindringlichste Art und Weise, wie man die Autorität der Schrift anerkennen kann, wenn man ihr so gehorcht und sagt, zu dem, was die Bibel sagt, gibt es keine Alternative. Dann noch Matthäus 26, 53 bis 54. Jesus sagt im Augenblick seiner Festnahme zu seinen Jüngern: Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Er sagte, wenn ich wollte, könnte ich für jeden einzelnen Jünger 1 Legion Engel bekommen. Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Die Kraft, die letztendlich alles im Leben Jesu bestimmte, war der Wille Gottes, wie er in der prophetischen Schrift offenbart war. Das macht der Autor des Hebräerbriefs sehr deutlich. Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun, und der Wille Gottes wurde vollendet durch die Opferung seines eigenen Leibs am Kreuz. Das war die Bestimmung seines Lebens. Wir machen nun weiter mit Hebräer 10, 8 bis 10. Hier wendet der Autor des Hebräerbriefs die eben zitierte Passage aus Psalm 40 an. Vorher sagt er: Schlachtopfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Hier müssen wir einfügen, indem er das sagt, nimmt er das Erste, also das System der Opferung, der Sündopfer und Brandopfer, weg, um das Zweite aufzurichten. Das ist der Wille Gottes. Und dann sagt er weiter, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Beachtet erneut die Betonung, es musste nur ein einziges Mal getan werden. Was der Herr durch die Opferung Jesu bereitstellte, war durch die alttestamentlichen Opfer nicht bereitgestellt worden. Und zwar war das Heiligung. Und Heiligung ist hier das Schlüsselwort, wahre Heiligung. Die Opfer unter dem Gesetz bewirkten lediglich eine äußerliche Heiligung, das heißt eine zeremonielle Reinigung, doch das Opfer des Leibes Jesu bewirkte wahre Heiligung, und dieses Opfer musste nur einmal gebracht werden. Wir gehen nun weiter zu den Versen 11 bis 14. Diese Hervorhebung und Gegenüberstellung zwischen den immer wieder gebrachten Opfern in den levitischen Opferzeremonien und dem ein für allemal ausreichenden Opfer Jesu wird hier weitergeführt. Lesen wir nun Hebräer 10, 11 bis 14. Und einerseits steht jeder Priester täglich da, verrichtet seinen Dienst und bringt viele Male dieselben Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Wieder geht es darum, dass etwas gegen die Sünden unternommen wird, sodass sie nie wiederkommen können. Weiter im Text. Dieser aber, also dieser Priester, dieser Mann, ich denke, man sollte das Wort Priester hier einsetzen, hat für immer ein Opfer für Sünden dargebracht und sich gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde gemacht werden zum Schemel seiner Füße. Gehen wir wieder die Studienhilfe auf Seite 12 durch. Dort heißt es weiterhin: Betonung des Unterschieds zwischen den unendlichen täglichen Opfern der levitischen Priester und dem einen Opfer Jesu, das ein für allemal ausreichend war. Die levitischen Priester blieben stehen, weil ihre Arbeit niemals aufhörte. Und es ist wirklich bemerkenswert, aber man liest nirgendwo in einem alttestamentlichen Bericht dieser Vorgänge, dass sich ein Priester je hingesetzt hätte. Das ist kein Zufall. Sie konnten sich nie hinsetzen, weil ihre Aufgabe nie erledigt war. Doch Jesus sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes, weil seine Arbeit vollendet ist. Die historische Demonstration seines vollständigen Sieges bleibt dem Vater vorbehalten. Er wartet jetzt, bis der Vater seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Der Autor des Hebräerbriefs zitiert Psalm 110, ich glaube nun schon zum vierten Mal. Ich denke, wir schlagen den Psalm nochmal auf. Wir alle sollten daraus lernen, wie wichtig es ist, gründlich zu sein, das heißt, den Punkt immer wieder durchzuarbeiten, bis er in unseren Gedanken fest verankert ist. Wiederholung ist nicht notwendigerweise etwas Schlechtes. Als jemand, der im Lehrdienst tätig ist, ist Wiederholung für mich im Grunde ein wesentlicher Teil der Lehre. Lesen wir Psalm 110, 1 bis 5. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Das heißt, Gott der Vater sagt zu Jesus dem Messias. Jesus zitierte dies. Das ist in den drei synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas nachzulesen. Setze dich zu meiner Rechten. Ich sage es noch einmal. Ihr könntet das ein Dutzend Mal lesen, ohne dass euch die Bedeutung dieses Wortes sitzen auffallen würde. Doch im Neuen Testament widmet sich praktisch ein ganzes Kapitel dieser Tatsache, dass Jesus sich gesetzt hat. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Als Ruth und ich vor einigen Jahren in Ägypten waren, machten wir recht widerwillig eine kleine Rundfahrt mit und sahen uns Dinge an, die sich Touristen so ansehen. Wir sahen unter anderem einen echten Schemel aus der Zeit der Pharaonen. Auf dem Schemel waren die Nationen gemalt, die die Feinde des Pharao waren. Jedes Mal, wenn er seine Füße auf dem Schemel hatte, hatte er seine Füße auf seinen Feinden. Zweifellos war das ein biblischer Brauch, den jedermann verstand. Deshalb heißt es hier, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Vers 2. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Ich glaube, dass Jesus das jetzt tut. Er sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes und er herrscht. Es ist nicht nur so, dass er einmal herrschen wird, sondern er herrscht bereits jetzt. Er wird nie aufhören zu herrschen, denn es heißt in 1. Korinther 15, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Jemand war einmal sehr zornig auf mich, weil ich unglücklicherweise in einer meiner Radiosendungen sagte, er herrscht jetzt, er wird nicht herrschen. Das ist natürlich eine falsche, missverständliche Formulierung. Diese Frau schrieb mir, das Gegenteil ist der Fall, jetzt herrscht der Teufel und Jesus wird herrschen. Ich ließ mich korrigieren, aber ihr versteht, was ich meine. Er herrscht jetzt. Das ist nichts, was auf ein späteres Zeitalter verlegt worden wäre. Viele, viele Christen wie diese Frau erkennen nicht, dass Jesus bereits jetzt herrscht. Das ist nichts, was allein in der Zukunft liegt. Außerdem muss er weiterhin herrschen, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt worden sind. Was auch immer geschehen wird, wenn der Antichrist auf Erden sein wird, wird nichts daran ändern, dass Jesus herrscht. Ich denke, es ist so wichtig für uns alle, das niemals zu vergessen. Er sitzt auf dem Thron und er wird niemals abdanken. Vers 3. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Ich bevorzuge die korrekte Übersetzung, dein Volk wird sich freiwillig hingeben am Tag deiner Armee. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte, habe ich dich wie Tau gezeugt. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber es gibt eine wunderbare Alternativübersetzung in der englischen New International Version. Sie lautet: Deine jungen Männer werden zu dir kommen wie der Tau. Ich glaube, dass Gott genau das jetzt tut. Er weckt sich eine Armee aus jungen Leuten. Vers 4. Geschworen hat der Herr. Ihr erinnert euch, wie oft im Hebräerbrief bereits mit Nachdruck gesagt wurde, dass er etwas nicht nur sagte, sondern schwor. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das wurde im Hebräerbrief bereits sehr deutlich dargelegt, nicht wahr? Seht ihr, wie viel vom Hebräerbrief sich in dieser Passage verdichtet? Vers 5. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Wenn die Zeit von Gottes Zorn gekommen ist, wird er im Namen Jesu etwas gegen die Herrscher der Erde unternehmen. Und er wird mit großer Strenge gegen sie vorgehen. Es heißt im Buch der Offenbarung, dass Jesus letztendlich alle Nationen mit einem eisernen Stab regieren wird. Das Wort für regieren ist im Griechischen genau dasselbe Wort wie Hirte sein. Und ein Hirte hat einen Stab. Jesus wird also der Hirte der Nationen sein, aber er wird dabei einen eisernen Stab haben, weil sie es brauchen. Gehen wir nun zurück zu Hebräer 10,14. Das ist ein wichtiger Vers, der zwei Dinge zueinander in Beziehung setzt. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wiederum wird hier das Thema Vollkommenheit aufgegriffen. Es war nur ein einziges Opfer notwendig. Es muss nie wiederholt werden. Es gilt ewig. Er hat es getan. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Aber in diesem Vers steckt auch etwas, das nach wie vor andauert. Die Zeitform des Verbs geheiligt werden ist die Verlaufsform der Gegenwart. Er hat jene vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das Opfer ist abgeschlossen, aber der Prozess der Heiligung dauert an. Es wird traditionell unter Christen darüber debattiert, ob Heiligung nun ein einmaliges Erlebnis sei oder eine kontinuierliche andauernde Erfahrung. Und in der Heiligungsbewegung, wie auch in anderen Sparten des Leibes Christi, sind sich die Leute darüber sehr uneins. Ich gehe hier einen Mittelweg. Ich glaube, dass es beides ist. Ich glaube, dass es in diesem Punkt eine punktuelle Erfahrung gibt. Ich glaube aber auch, dass sich das kontinuierlich und allmählich auswirkt. Die Zeitform in diesem Vers ist jedoch sehr eindringlich. Es ist die Verlaufsform der Gegenwart, die einen andauernden Prozess beschreibt. Er hat durch sein Opfer jene vollkommen gemacht, die dabei sind, geheiligt zu werden. Vielleicht sind einige unter uns, die nicht voll und ganz geheiligt sind. Wenn das so ist, soll ich das ermutigen. Das Opfer ist perfekt, es ist vollkommen. Nur dessen Auswirkung in deinem Leben kann eine Zeit dauern. Jene von uns, die etwas privilegierter sind, werden mit euch Geduld haben. Wir müssen geduldig sein, denn wenn wir nicht geduldig wären, wären wir ja auch nicht voll und ganz geheiligt. Es gibt Leute, die so davon überzeugt sind, dass sie schon voll und ganz geheiligt sind, dass sie richtig zornig werden, wenn man sie darauf anspricht. Doch das bezeichnen sie dann als heilige Entrüstung. Wir machen nun weiter mit Vers 15 bis 18. Der Autor beschäftigt sich nach wie vor damit, dass am Kreuz alles vollbracht wurde. Vielleicht haltet ihr es für ein wenig übertrieben, so viel Zeit dafür aufzuwenden, dies zu betonen. Aber wenn man sich die Kirchengeschichte ansieht, dann würde ich sagen, dass die Menschen dies in der längsten Zeit der Kirchengeschichte nicht erkannt haben. Das ist etwas, das viele Menschen nicht erfassen. Die Menschen in der Kirchengeschichte, die wirklich erkannt haben, dass ein einziges Opfer alles ein für alle Mal vollbracht hat, sind wirklich sehr in der Minderzahl. Der Heilige Geist wusste also, was er tat, als er einen solchen Aufwand trieb, um immer wieder zu betonen, dass bereits alles getan ist. Es ist vollbracht. Es muss nie wiederholt werden. Ich nehme an, dass auch unter uns viele sind, die noch mehr davon überzeugt werden müssen, weil ich glaube, dass der Teufel sich oft einschleicht und versucht, unser Vertrauen darauf, dass dieses eine Opfer genügt, zu unterminieren. Und wenn er uns dazu bringt, dass wir anfangen, unser Vertrauen auf etwas anderes zu setzen, dann fallen wir ihm womöglich zum Opfer. Machen wir nun weiter mit Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, und dann folgt ein Zitat aus Jeremia 31,33, das vermutlich schon zum dritten Mal zitiert wird. Der Autor scheute sich nicht, sich selbst zu wiederholen. Ich glaube, das sagte ich schon. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen nach jenen Tagen machen werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben oder auf ihr Herz legen und sie in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer gesetzlosen Taten werde ich nicht mehr gedenken. Vielleicht lautet das richtige Wort hier Schuld. Ihr erinnert euch an die drei Arten, Böses zu tun. Sünde heißt ganz einfach nicht tun, was man tun soll. Vergehen ist ein Verstoß gegen ein bekanntes Gesetz und Schuld ist eigentlich Rebellion, also die Einstellung, das ist mir doch egal. Gott sagt, er werde dieser Dinge nicht mehr gedenken. Darauf sagt der Autor des Hebräerbriefs, wo aber dafür Vergebung ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Das ist ganz logisch. Gott hat unsere Sünden vergessen. Wir müssen dafür keine Opfer mehr bringen. Stimmt das etwa nicht? Wenn er das sagt, denkt er dabei natürlich insbesondere an Juden, für die der alte Bund die oberste Quelle der Offenbarung war. Er sagt, wenn Gott sagt, er werde unsere Sünden vergessen, bedeutet das, dass alles vorbei ist und wir nichts mehr in diesem Punkt unternehmen müssen. Werfen wir kurz einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 13. Dort finden wir einen wichtigen Punkt, ganz oben auf der Seite. Als Beweis dafür zitiert der Verfasser erneut Jeremia 31,33-34. Diese prophetische Schriftstelle wird direkt dem Heiligen Geist zugeschrieben. Das ist wichtig. Er sagt hier nicht der Prophet Jeremia, sondern er sagt der Heilige Geist. Für ihn stand es außer Frage, dass der Heilige Geist der Autor dessen war, was der Prophet sagte. In Hebräer 3,7 hatten wir einen ähnlichen Fall. Hier zitiert der Autor aus Psalm 95 und sagt, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wiederum sagt er nicht, der Psalmist spricht, sondern der Heilige Geist spricht. Das ist sehr wichtig, vor allem in unserer heutigen Zeit, in der so viele bekennende Christen, ja sogar geistliche Leiter, die Inspiration der Heiligen Schrift in Frage stellen. Nun kommen wir zur vierten Bibelstelle mit einer praktischen Anwendung, Hebräer 10,19-25. Die Worte, die ich aus dieser Lasst-uns-Bibelstelle herausgegriffen habe, denn es ist auch eine Lasst-uns-Bibelstelle, lauten hinzutreten, festhalten, zusammenkommen und einander anreizen. Ich denke, die vier hängen zusammen. Wenn wir zu Gott hinzutreten, dann müssen wir festhalten, was er uns gegeben hat. Bei diesem Festhalten hilft es uns sehr, wenn wir zusammenkommen. Wir können das nicht immer alleine tun. Und das Zusammenkommen sollte dazu führen, dass wir einander ermutigen und anreizen. Das sind also die vier Schlüsselworte: hinzutreten, festhalten, zusammenkommen und einander anreizen. Nun Vers 19-21. Ich übersetze den Text und dann sehen wir uns die Studienhilfe an. Da wir nun, Brüder, Kühnheit oder Zuversicht haben zum Eintritt in das Allerheiligste in dem Blut Jesu oder durch das Blut Jesu, auf einem neuen und lebendigen Weg, den er für uns eingeweiht hat, durch den Vorhang, damit ist der zweite Vorhang gemeint, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte, das ist sein Fleisch, der Vorhang ist sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, in unseren Herzen besprengt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Sehen wir uns nun die Studienhilfe an. Dort heißt es auf Seite 13, dreifache Ermutigung zum direkten Zugang zu Gott. Erstens, wir haben Zuversicht im Blut Jesu. Das ist grundlegend und vorrangig. Wenn du keine Zuversicht im Blut Jesu hast, wirst du niemals kühnen Zugang in die Gegenwart Gottes haben. Das Wort, das hier entweder mit Zuversicht oder mit Kühnheit übersetzt wird, ist ein Wort, über das ich schon einmal gesprochen habe. Im heutigen Deutsch würde man es wohl mit Redefreiheit wiedergeben. Es war ein politisches Wort. Obwohl es hier eine Bedeutungsänderung erfahren hat, halte ich es doch für sehr wichtig, dass es um etwas geht, das wir aussprechen. Das bedeutet, dass wir es sagen, aussprechen müssen. Es reicht nicht, es nur zu glauben. Es heißt in der Offenbarung, dass wir Satan durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses überwinden. Das ist derselbe Grundgedanke. Es reicht nicht, es einfach nur zu glauben, sondern du musst es kühn aussprechen. Jesus hat dir dieses Recht der Redefreiheit erkauft, was natürlich politisch gesprochen im Grundgesetz verankert ist. Unsere geistliche Redefreiheit ist im Grundgesetz des Himmels verankert. Lass dir vom Teufel niemals deine Redefreiheit rauben. Könnt ihr mir folgen? Sprich es aus, wiederhole es, rühme dich damit, schweige nicht, sei sehr stark und kühn darin, das auszusprechen und zu bekräftigen, was das Blut Jesu für dich erkauft hat. Punkt 2. Wieder in der Studienhilfe. Wir haben einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Der Vorhang ist keine Barriere mehr. Es wurde uns ein Weg freigemacht, ein Weg durch diesen Vorhang hinein ins Allerheiligste. Vergleichen wir hiermit kurz Matthäus 27,50 am Höhepunkt der Leiden Jesu am Kreuz. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Als Jesus am Kreuz seinen Geist aufgab, riss im Tempel augenblicklich dieser dicke, schwere Vorhang entzwei. Er zerriss von oben nach unten, was bedeutet, dass das von Gott und nicht von Menschen gemacht wurde. Der Tod Jesu öffnete uns den Weg durch den Vorhang. Aber der Autor des Hebräerbriefs sagt, der eigentliche Vorhang war sein Fleisch, der wie ein Vorhang seine Göttlichkeit verhüllte. Das ist die zweite Ermutigung zum direkten Zugang. Wir haben einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Ich frage mich, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für einen religiösen Juden bedeuten würde, der wusste, dass niemand durch diesen Vorhang gehen konnte, außer dem Hohepriester. Und das auch nur ein einziges Mal im Jahr mit Blut und mit Räucherwerk. Und dass jeder andere, der durch diesen Vorhang geht, augenblicklich gestorben wäre. Versetzt euch selbst einmal in diese Position und überlegt, was es bedeutet, wenn einem gesagt wird, dass man nunmehr jederzeit durch diesen Vorhang gehen kann. Das ist wirklich atemberaubend. Manchmal glaube ich, dass wir angesichts der Vertrautheit dieser Tatsache ihre Bedeutung nicht mehr erkennen. Du hast Zugang zum allmächtigen Gott, direkten persönlichen Zugang, und zwar jederzeit, wenn du den vorgezeichneten Weg gehst. Gestern wurde ich von einem Kongressabgeordneten angerufen, und das ist für mich keine Alltäglichkeit, da ich keine Beziehungen auf höchster politischer Ebene habe. Er war sehr dankbar für etwas, das ich ihm einmal gesagt hatte, was den weiteren Lauf seines Lebens verändert hatte und ihm zum Segen geworden war. Er sagte zu mir, ich bin nur ein Kongressabgeordneter, aber wenn es jemals etwas gibt, was ich für Sie tun kann, dann brauchen Sie es mir nur zu sagen. Es ist gut, so einen Kongressabgeordneten hinter sich zu haben, aber ich vertraue darauf, dass ich das nie werde in Anspruch nehmen müssen. Aber stellt euch nur vor, der Präsident der Vereinigten Staaten würde zu euch sagen, wann auch immer du willst, wenn du irgendetwas brauchst, dann lass es mich wissen, und was ich für dich tun kann, werde ich tun. Ihr werdet begeistert darüber. Doch hier sprechen wir vom allmächtigen Gott. Du hast jederzeit direkten Zugang zu ihm. Das ist so atemberaubend, dass ich befürchte, dass es die meisten Christen überhaupt nicht wirklich wertschätzen. Es ist für mich immer ein großer Segen, dass man nur das Haupt zu neigen und die Augen zu schließen braucht, auch wenn diese äußeren Zeichen keine absolute Notwendigkeit sind, aber schon ist man in der Gegenwart des allmächtigen Gottes durch das Blut Jesu, wo auch immer man das tut. Man kommt sofort in die Gegenwart des allmächtigen Gottes, in der U-Bahn, im Auto oder am Strand. Wenn uns das nicht begeistert, dann glauben wir es im Grunde nicht wirklich. Gehen wir zurück zur Studienhilfe. Die dritte Ermutigung zum direkten Zugang zu Gott. Wir haben einen großen Priester, der uns repräsentiert. Er ist dort als unser persönlicher Stellvertreter. Wiederholen wir noch einmal diese dreifache Ermutigung zum direkten Zugang zu Gott. Erstens frei heraus formulierte und zum Ausdruck gebrachte Zuversicht in das Blut Jesu. Zweitens ein neuer und lebendiger Weg durch den Vorhang. Drittens hinter dem Vorhang ein großer Hohepriester, der uns willkommen heißt und repräsentiert. Beachtet jedoch, dass sich jede Ermutigung auf Jesus konzentriert. Wenn du deinen Blick von diesem Brennpunkt abwendest, wirst du anfangen, dein Angenommensein in Frage zu stellen und du wirst deine Kühnheit verlieren, du wirst unsicher und wankelmütig werden. Es ist so wichtig, dass Jesus nie aus dem Mittelpunkt weggerückt wird. Nun kommen wir zur sechsten, lasst uns, Bibelstelle, Vers 22. So lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, in unseren Herzen besprengt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es gibt, wie Andrew Murray sagt, vier Bedingungen, die jemand, der sich Gott nähert und ihn anbeten will, erfüllen muss. Sehen wir sie uns kurz an, sie stecken alle in diesem einen Vers. Erstens, ein wahrhaftiges Herz. Wir müssen es ernst meinen. Wir können keine leeren Worte machen. Wir können nichts verhehlen. Wir müssen in absoluter Offenheit zu Gott kommen. Zweitens, volle Gewissheit des Glaubens. Wir müssen voll und ganz davon überzeugt sein, dass wir durch Jesus dieses Recht auf Zugang in die Gegenwart des allmächtigen Gottes haben. Drittens, das Herz besprengt mit seinem Blut und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Ich denke, damit haben viele Menschen ein Problem. Dein Gewissen ist nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Glaubt mir, wenn der Teufel kann, wird er genau in dem Augenblick, in dem du dich dem allmächtigen Gott nähern willst, versuchen, dich an etwas zu erinnern, das dir Gewissensnöte bereitet. Du hast dieses oder jenes nicht getan. Viele Menschen haben mir auch schon erzählt, dass er ihnen in manchen Fällen sogar innerlich Bilder projiziert und vor Augen malt, schlimme Szenen aus der Vergangenheit. Wenn es einen Punkt gibt, an dem der Teufel dich bekämpfen will, dann ist es der Punkt, an dem du dich aufmachst, um in die unmittelbare Gegenwart Gottes zu gehen. Eine wesentliche Bedingung dafür ist, dass dein Gewissen absolut zur Ruhe gekommen ist und Frieden hat und du in keiner Weise verdammt wirst. Merken wir uns kurz diese Stelle ein und schlagen wir das berühmte 8. Kapitel des Römerbriefs auf. Für mich ist dieses 8. Kapitel des Römerbriefs der Höhepunkt des geistlichen Fortschritts und in gewisser Weise so etwas wie das Allerheiligste. Aber es hat auch eine Art Vorraum, einen Zugang, der in Vers 1 formuliert wird, wo es heißt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Solange wir unter irgendeiner Form von Verdammnis sind, kommen wir nicht in das geisterfüllte Leben hinein und auch nicht in die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Unser Herz muss vom bösen Gewissen gereinigt worden sein. Und wenn dich das einen Kampf kostet, ist das nicht überraschend. Ich denke, der Schlüssel liegt vermutlich darin, von sich selbst wegzuschauen und sich auf Jesus zu konzentrieren. Denken wir nur an die dreifache Ermutigung zum direkten Zugang zu Gott. Zuversicht in das Blut Jesu, der Weg durch den Vorhang, der große hohe Priester. All das hat nichts mit uns selbst zu tun. Der Teufel versucht immer, uns so lange niederzumachen, bis wir uns fragen, ob wir überhaupt qualifiziert sind. Bin ich überhaupt würdig? Bin ich heilig genug? Habe ich genug gebetet? Lese ich oft genug in der Bibel? All das sind gute Dinge, aber sie sind für den Punkt, den wir hier gerade besprechen, nicht relevant, denn all diese Dinge qualifizieren dich nicht für den Zugang in die Gegenwart des allmächtigen Gottes, selbst wenn du all das die ganze Zeit über und dann noch dazu gleichzeitig tun würdest. Deine einzige Qualifikation ist die Person und das Werk Jesu. Gehen wir weiter in unserer Studienhilfe auf Seite 14 oben, die vierte Bedingung für jene, die hinzutreten und anbeten wollen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Ich bin mir nicht absolut sicher, ob ich recht habe, aber ich denke, ich habe recht, wenn ich sage, dass hiermit die Taufe gemeint ist. Ich glaube das. Und ich denke nicht darüber nach, ob das Wasser, in dem du getauft wirst, rein ist oder nicht, denn ich selbst wurde im Jordan getauft. Und der Jordan ist wirklich ein sehr schlammiger Fluss. Ich verstehe, Naeman, wenn er sagt, die Flüsse Syriens sind viel besser als der Jordan, mit den Augen eines Außenstehenden betrachtet, ist das absolut korrekt. Ich glaube, dass dadurch, dass man im Glauben und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes durch das Wasser hindurchgeht, der Leib gereinigt und für Gott abgesondert wird. Sehen wir uns kurz Apostelgeschichte 22,16 an. Wir lesen dort, was Hananias zu Saulus von Tarsus sagte, nachdem er ihn in Damaskus besucht und für ihn gebetet hatte, woraufhin er sein Augenlicht zurückbekam und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Hananias sagt in Vers 16, »Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst.« Das heißt, dass die Taufe in einem gewissen Sinne unsere Sünden abwäscht, beziehungsweise unseren Leib heiligt, das heißt, unseren Leib für Gott absondert. Viele von uns haben schon die Erfahrung gemacht, dass jemand, der in den Fängen Satans und in Okkultismus verstrickt war und Befreiungsdienst brauchte, das heißt von bösen Geistern befreit werden musste und dann befreit wurde, fast ausnahmslos sicherstellen muss, dass er durch das Wasser der Taufe hindurchgegangen ist, denn die Taufe trennt dich vom Reich Satans. Das Volk Israel wurde in Ägypten durch das Blut des Lammes vor dem Gericht bewahrt. Aber sie wurden nicht durch das Blut des Lammes von Ägypten getrennt. Sie wurden durch das Wasser, durch das sie zogen, von Ägypten getrennt. Dort, am Wasser, wurde der Feind zurückgehalten. Ich persönlich habe nicht die Freiheit, einem Menschen die volle Befreiung in Aussicht zu stellen, solange er nicht bereit ist, seinen Leib durch das Wasser der Taufe heiligen zu lassen. Damit beenden wir diese Lehreinheit.